Herr Schäfer, wann hat denn die Türkei um die Erlaubnis ersucht? Wie lange ist das her? Und haben Sie genauso lange gebraucht, um das zu beantworten, wie in den vorangegangenen Fällen?
Pressekonferenz. Der Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüßen wir 12 unabhängige Journalisten aus der Ukraine, die auf Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung in der Stadt sind. Und wir begrüßen 25 Praktikanten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen bei uns.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Wir haben Mittwoch, Herr Seibert, wir beginnen mit dem Bericht aus dem Kabinett.
Ja, und der beginnt, guten Tag erstmal, meine Damen und Herren, mit einem Thema, das Ihnen der Finanzminister hier schon ausführlich erläutert hat, Haushaltseckwertebeschluss. Deswegen will ich mich da ganz kurz fassen und nur das aus meiner Sicht und der Sicht der Bundesregierung Wichtigste dazu sagen. Die Bundesregierung führt ihre solide, ihre nachhaltige Haushaltspolitik fort. Zum vierten Mal in Folge kommt der Bundeshaushalt ohne die Aufnahme neuer Schulden aus. Und das gilt für 2018 wie für den gesamten Planungszeitraum bis 2021. Gleichzeitig setzt die Bundesregierung haushalterisch politische Impulse bei der inneren und äußeren Sicherheit, bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Gleichzeitig verstetigen wir Ausgaben, die zukunfts- und wachstumsorientiert sind, auf hohem Niveau, und es bleiben Gestaltungsspielräume für eine neue Regierung in der nächsten Legislaturperiode. Der Bundesaußenminister hat dem Kabinett seinen Bericht zur auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 2016 vorgelegt. Das ist der 20. solche Bericht. Unter die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik fallen, um dann nur mal einige Punkte zu nennen, die Arbeit des Goethe-Instituts, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Der Außenminister hat im Kabinett gesagt, und das, glaube ich, nehmen alle wahr, die für die Bundesregierung immer mal wieder im Ausland sind, wir spüren allerorts ein großes Interesse an Deutschland, an unserer Kultur, an unserer liberalen Demokratie. Und durch viele Programme der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik werden eben Menschen in der ganzen Welt mit Deutschland, seiner Kultur, unserer Sprache in Verbindung gebracht. Es wird ein modernes Deutschlandbild in die Welt vermittelt. Und man sollte in dem Zusammenhang auch noch mal die Deutsche Welle als Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland erwähnen, die dazu ihren Teil beiträgt. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen der letzten Jahre hat ein gewisser Schwerpunkt 2016 auf dem europäischen Einigungsprozess gelegen. Außerdem hat die Bundesregierung die kulturelle Zusammenarbeit mit den Zivilgesellschaften in den anderen Ländern ausgebaut, gerade in den Ländern, in denen sich die Betätigungsräume der Zivilgesellschaft immer mehr verengen oder immer mehr eingeschränkt werden. Weitere wesentliche Entwicklungen betreffen den Erhalt und den Wiederaufbau des kulturellen Erbes in Ländern, die unter Kriegen und Konflikten leiden. Ich nenne mal Mali oder auch Syrien. Das sind nur einige exemplarische Maßnahmen. Die finanziellen Mittel für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik lagen im letzten Jahr bei gut 1,7 Milliarden Euro, etwa die Hälfte davon aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes, aber auch BKM, BMBF, BMZ, BMI trugen ihren Teil dazu bei. Und zu guter Letzt hat die Familienministerin, Jugendministerin auch, im Kabinett über die Situation unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in Deutschland vorgetragen. Es gibt einen Bericht der Bundesregierung zu ihrer Situation. Ausländische Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Familien aus ihren Herkunftsländern nach Deutschland kommen, haben wie alle Kinder hierzulande ein Recht darauf, dem Kindeswohl entsprechend, wie das heißt, untergebracht, versorgt und betreut zu werden. Und um das sicherzustellen, gibt es seit 2015 ein Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher. Und dieses Gesetz schreibt eben die regelmäßigen Berichte vor. Zentrale Aussagen des Berichts, ich will es Ihnen kurz zusammenfassen. Das Gesetz hatte ja eine bundesweite Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen in Deutschland beschlossen. Das Verfahren zur Umsetzung dieses Beschlusses wird von Ländern und Kommunen verantwortungsvoll umgesetzt. Es funktioniert im Wesentlichen gut. Ganz überwiegend werden die unbegleiteten Minderjährigen gut und bedarfsgerecht versorgt. Und damit kann man natürlich auch die Weichen früh stellen für eine gelingende Integration. Für die Betreuung und Versorgung sind die Kinder- und Jugendhilfe, also die örtlichen Jugendämter, zuständig. Zur Unterbringung stellt der Bericht fest, dass da vor allem stationäre Einrichtungen und betreute Wohnformen eine hohe Bedeutung haben. Gast- und Pflegefamilien gibt es, aber sie haben noch keine zahlenmäßig hohe Relevanz. Notunterkünfte spielten vor allem Anfang 2016 eine Rolle, bis Anfang 2016. Die Familienverhältnisse der unbegleiteten Minderjährigen sind oftmals noch ungeklärt. Ihr Gesundheitszustand ist bei vielen gekennzeichnet durch extreme Belastungen, die sie durchmachen mussten, die sie ertragen mussten während der Flucht. Und damit ergibt sich zum Teil eben auch eine erhebliche Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit. Ganz wichtig, zentral wichtig für diese Gruppe unbegleiteter Minderjähriger ist die Bestellung eines Vormunds. In der Regel sind das Amtsvormundschaften. Damit wäre ich erstmal mit dem Bericht aus dem Kabinett zu Ende.
Vielen Dank, Herr Seibert. Dann hat Herr Schäfer zwei Mitteilungen aus dem Auswärtigen Amt. Bitte.
Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich würde gerne zunächst Ihnen etwas für die Bundesregierung zur Lage in der Ostukraine vortragen. Wir sind ernsthaft beunruhigt über fortschreitende Abspaltungstendenzen in den separatistischen Gebieten in der Ostukraine. Ich möchte nur einige Entwicklungen der letzten Wochen und Tage aufzählen. Dazu gehört das, was die Separatisten externes Management betreiben, ist nichts anderes als die de facto Enteignung ukrainischer Betriebe durch Institutionen der Separatisten im Donbass. Darüber hinaus die Anerkennung von in Separatistengebieten ausgestellten Pass- oder Personenstandsdokumenten durch die Russische Föderation, die Einführung des russischen Rubels in der sogenannten Luganska Volksrepublik als gesetzliches Zahlungsmittel und die Bezeichnung der Kontaktlinie, also der Grenze, der militärischen Grenzlinie zwischen der von den Separatisten gehaltenen Gebiete der Ukraine und dem Rest der Ukraine durch die Donetsker Volksrepublik. All das verschärft die ohnehin schon schwierige Lage in der Ostukraine, wo der Waffenstillstand noch immer nicht eingehalten wird, wo der Abzug schwerer Waffen weiter stockt, trotz anderslautender Zusagen aus Moskau und aus Kiew, und wo die Gefahr einer militärischen Eskalation bei weitem noch nicht gebannt ist. Wir sehen diese Bestrebungen aber auch deshalb mit Sorge, weil sie eindeutig aus unserer Sicht dem Geist und den Buchstaben der Minsker Vereinbarungen zuwiderlaufen, die die territoriale Integrität der Ukraine einschließlich der vollen Kontrolle über die Staatsgrenze zur Russischen Föderation durch die ukrainische Regierung im gesamten Konfliktgebiet wiederherstellen sollen. Gleichzeitig sehen wir auch die Blockade des Güterverkehrs durch ukrainische Aktivisten, gegen die die ukrainische Regierung bisher nicht energisch genug eingeschritten ist, durchaus kritisch. Beunruhigt sind wir über die heutige Entscheidung des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, zeitweilig jeglichen, den gesamten Warenverkehr mit den Separatistengebieten zu unterbinden. Eine solche Entscheidung trägt aus unserer Sicht nicht zur Deeskalation bei, ganz im Gegenteil, sie befördert eher noch die Abspaltungstendenzen im Donbass. Lassen Sie mich abschließend sagen, die souveräne Staatlichkeit der Ukraine ist nicht verhandelbar. Das ist ausdrücklich die Geschäftsgrundlage der Minsker Vereinbarungen. Wir appellieren an beide Seiten, an Moskau und an Kiew, sich an die im Februar abgeschlossenen Minsker Vereinbarungen zu halten. Und unser Appell gilt auch an beide Seiten, den von mir beschriebenen Abspaltungstendenzen im Osten der Ukraine sich mit aller Kraft entgegenzustellen. Vielen Dank.
Ich möchte zu dem letzten Punkt, den Zuspitzungen an dem, was ich jetzt mal diese innerukrainische Front im Donbass nennen will, auch etwas sagen. Wir haben dort ja gewalttätige Auseinandersetzungen leider erlebt zwischen ukrainischen Sicherheitskräften und sogenannten Nationalisten. Die Bundesregierung appelliert an diejenigen, die zurzeit die wichtigen Eisenbahnverbindungen mit dem Donbass blockieren, dieses aufzugeben. Ein solches Verhalten schadet nicht nur den Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts, Herr Schäfer hat es ja ganz klar gesagt, es schadet auch der Stromversorgung der Ukraine, weil die für die Stromversorgung und Stromerzeugung notwendige Kohle nicht geliefert werden kann. Also spitzt sich die Versorgungslage zu und das kann doch niemand ernsthaft wollen. Gewalttätige Aktionen, die das Land weiter spalten, sind wirklich das Letzte, was in der augenblicklichen Situation hilfreich wäre.
Vielen Dank, Herr Seibert. Herr Schäfer, noch ein zweites Thema.
Genau, ich würde Ihnen gerne hier auch für die Bundesregierung mitteilen, Folgendes mitteilen. Die Bundesregierung hat gestern der türkischen Regierung die Information übermittelt, dass türkische Staatsangehörige in Deutschland am für den 16. April vorgesehenen Verfassungsreferendum hier auf deutschem Boden teilnehmen dürfen. Wir haben eine klare Haltung und wir handeln nach festen Grundsätzen. Erstens, wir wünschen und wir wollen möglichst viel demokratische Teilhabe, auch für türkische Wahlberechtigte in Deutschland. Und zweitens, für all das, was da im Zuge der Durchführung dieser Wahlen in Deutschland geschieht, gelten umfassend die Regeln der deutschen Rechtsordnung. Und wir werden sicherstellen, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Das ist eine Geste und gleichzeitig auch ein sehr klares Signal an die türkische Regierung. Auch bei den, um es mal vorsichtig auszudrücken, schwierigen Wetterverhältnissen, denen die bilateralen Beziehungen zwischen Berlin und Ankara derzeit ausgesetzt sein mögen, stehen wir selbstverständlich zu unseren demokratischen Grundsätzen. Und das heißt für uns, dass die türkischen Wähler auch in Deutschland an der Schlüsselentscheidung über die künftige Verfasstheit der Türkei partizipieren können müssen. Es gibt aber zwei Seiten dieser Medaille. Wir verlangen von der türkischen Regierung, und das mit der gleichen Selbstverständlichkeit, dass sie sich ganz klar an deutsches Recht und an deutsches Gesetz hält. Das heißt konkret, dass wir eine konkrete, konstruktive Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen in Deutschland erwarten. Und das gilt ganz ausdrücklich auch für Veranstaltungen im Wahlkampf, die im Vorfeld des Referendums auf deutschem Hoheitsgebiet geplant werden sollten. Diese müssen im Rahmen der deutschen Rechtsordnung, des deutschen Versammlungsrechts und der Grundsätze des Grundgesetzes durchgeführt werden. Andernfalls behält es sich die Bundesregierung vor, und das ist von Anfang an klar gewesen, aber ich möchte das noch einmal ausdrücklich bekräftigen, und so ist es der türkischen Seite auch mitgeteilt worden, dass wir bereit sind, alle notwendigen, geeigneten und verhältnismäßigen Maßnahmen zu ergreifen, um das sicherzustellen, und das schließt ausdrücklich ein, auch die Überprüfung etwa bereits erteilter Genehmigungen. Ich will Ihnen sagen, dass die Verbalnote, mit der all das, was ich Ihnen jetzt hier sage, gestern an die türkische Botschaft hier in Ankara übermittelt worden ist, die Botschaft, diese Verbalnote ist auch angekommen. Damit ist diese Entscheidung jetzt getroffen, und wir werden allergrößten Wert darauf legen, dass die türkische Seite diese Regeln einhält. Ich möchte noch mal ausdrücklich sagen, diese Entscheidung steht in einer langen Kontinuität. Es hat viele Wahlen gegeben, die in der Türkei durchgeführt worden, für die diese und andere Bundesregierungen die Genehmigung erteilt haben, dass die Wahlen auch auf deutschem Boden stattfinden können. Diese Entscheidung steht obendrein im Einklang mit dem Verhalten unserer europäischen Nachbarn, die ebenso diese Wahlen, dieses Referendum und Wahlen in der Vergangenheit in der Türkei auf ihrem Hoheitsgebiet zugelassen haben. Und dass es Anlass gibt für die Bundesregierung, das zu sagen, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass wir wünschen, dass bei diesen Veranstaltungen deutsches Recht und deutsches Gesetz eingehalten wird, ist letztlich nichts anderes als die Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen der letzten Wochen. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Ich glaube, es trifft die Interessenlage im Saal, wenn wir von hinten beginnen heute diesmal, und zwar mit der Ankündigung der Wahlgenehmigung. Da hat Herr Wonka die erste Frage.
An Herrn Seibert zu dem Thema. Teilt die Bundeskanzlerin die Einschätzung, dass die Einrichtung von Wahlbüros zum Verfassungsreferendum in Deutschland nur bei guter Führung den türkischen Politikern erteilt wurde? Und welche Kriterien würde die Bundeskanzlerin anlegen, um diese Genehmigung zurückzuziehen? Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, wenn ein Türke sagen würde, das sind ja Nazi-Methoden, die in Deutschland praktiziert werden. Wenn das jetzt nochmal erklärt würde, wäre damit die Genehmigung hinfällig, Wahlbüros in Deutschland einrichten zu können? Oder welche Messlatte müsste übersprungen sein?
Ja, Herr Wonka, zunächst mal, was Herr Schäfer Ihnen gerade vorgetragen hat, das ist ja eine abgestimmte Haltung der Bundesregierung, abgestimmt zwischen Auswärtigem Amt, Kanzleramt, Bundesinnenministerium. Das heißt, damit ist schon mal auch die Haltung der Bundeskanzlerin umfasst. Wir haben da zusammengearbeitet. Diese Verbalnote ist administrativ und diplomatisch notwendig, weil sie ja auch eine entsprechende Note der Türkei beantwortet. Und dass sie so ausfällt, wie sie jetzt ausfällt, das hat einmal mit der Kontinuität solcher Entscheidungen zu tun. Auch das hat Herr Schäfer dargelegt, Entscheidungen, die wir bei früheren Wahlen in der Türkei getroffen haben. Und es zeigt eben sehr präzise auch unsere gemeinsame Grundhaltung, die ich Ihnen hier mehrfach vorgetragen habe, die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung beispielsweise erläutert hat. Und darüber hinaus will ich jetzt hier nicht auf hypothetische Fälle eingehen. Was wäre, wenn? Die Verbalnote ist klar und so präzise auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen und auch sicherlich Eskalationen der letzten Tage und Wochen formuliert.
Zusatz? Dann muss ich aber nochmal, das wäre, wenn, habe ja nicht ich eingeführt, sondern wenn ich das richtig verstehe, ist das Bestandteil der diplomatischen Verbalnote, mit der die türkischen Institutionen in Deutschland Wahlen oder Wahlvorgänge einrichten können, nämlich mit Bedingungen zusammengefasst. Deswegen halte ich es für legitim und ich bitte Sie um eine Antwort, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Kanzlerin grünes Licht gibt, um diese Genehmigung den türkischen Behörden wieder zu entziehen. Reichen dazu bisher in der Vergangenheit genannte Vorwürfe oder müssen neue, in Anführungsstrichen, Provokationen erfolgen?
Die Bundeskanzlerin und auch andere Vertreter der Bundesregierung haben ja in den letzten Tagen mehrfach deutlich gesagt, diese völlig deplatzierten NS-Vergleiche beispielsweise müssen aufhören. Und zwar gegenüber Deutschland, wie auch gegenüber anderen europäischen Ländern, die mit zu unseren engsten Freunden und Partnern gehören.
Herr Jung.
Ich habe eine Frage zu Herrn Yücel und so. Also,
dann machen wir das später.
Darf ich hier vorher noch ein, bitte, Herr Schäfer. Ergänzen, bitte. Man muss ganz vorsichtig sein, weil wenn man sich mit Normen des Strafgesetzbuches befasst als Vertreter der Bundesregierung, dann gilt es dabei, die Gewaltenteilung zu berücksichtigen. Und die Bundesregierung nimmt für sich selbstverständlich nicht in Anspruch, das Strafgesetzbuch auszulegen. Auch nicht eine Norm, auf die ich Sie jetzt gleich hinweisen möchte. Das ist ausdrücklich, das möchte ich voranstellen, das Prärogativ und das Privileg der deutschen unabhängigen Justiz. Das ist ein Gebot des Rechtsstaates. Das gilt für das Verhältnis zur Türkei, wie es ganz grundsätzlich gilt. Aber es gibt einen Straftatbestand, den Paragraphen 90a des Strafgesetzbuches. Da heißt es unter dem Titel Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Ich lese mal nur den Absatz 1 dieses Straftatbestandes vor. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften die Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder oder ihre verfassungsmäßige Ordnung beschimpft oder böswillig verächtlich macht, Punkt 2 lasse ich mal raus, da gibt es noch einen Punkt 2, das können Sie leicht nachlesen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist ausdrücklich eine Norm, die Teil der deutschen Rechtsordnung ist. Und es ist völlig selbstverständlich, dass wir nicht nur von türkischen Politikern, sondern von jedem in unserem Land einfordern, dass er sich an Recht und Gesetz hält, einschließlich dieser Norm.
Herr Jessen.
Transparenz im Hinblick auf geplante Veranstaltungen nannten Sie als entscheidendes Kriterium. Beinhaltet die Liste, über die wir schon mehrfach gesprochen haben, der angekündigten Besuche. Beinhaltet die eigentlich auch Besuche nach dem 9.4.? Zu diesem Zeitpunkt sollen ja dann die türkischen Wahlurnen hier geschlossen werden. Das heißt, Besuche danach wären sicherlich kein Beitrag mehr zur Meinungsbildung der hier lebenden wahlberechtigten Türken. Und zum Zweiten, was bedeutet volle Transparenz über die Besuche? Bedeutet es, dass die Liste der angemeldeten Besuche jetzt abgeschlossen ist? Oder könnte es noch passieren, dass wer auch immer morgen, übermorgen am 25. erklärt und möchte ich gerne eine Wahlveranstaltung da und da machen? Wäre das auch noch unter Transparenz gefasst oder wäre das ein Negativkriterium?
Gut, dass Sie fragen, Herr Jessen. Das gibt mir die Gelegenheit, das vielleicht noch etwas mehr im Detail zu erläutern. Ich habe über den Verteiler der Bundespressekonferenz Sie vorgestern wissen lassen, dass zwischen dem deutschen Außenminister und dem türkischen Kollegen letzte Woche Dienstag über diese Liste Vertraulichkeit vereinbart worden ist. Deshalb habe ich mich nicht in der Lage gesehen, trotz vielfacher Nachfrage die Liste als solche herauszugeben. Selbstverständlich sind die Behörden und Bundesländer informiert, auf deren Hoheitsgebiet, auf deren Boden solche Veranstaltungen stattfinden sollen. Ich erlaube mir die Bemerkung dann doch zu sagen, dass keine einzige der mit dieser Note angekündigten Veranstaltungen auf dem Staatsgebiet des Bundeslandes Saarland hätte stattfinden sollen. Das heißt aber nicht, dass das nicht sich noch ändern kann, denn es ist völlig eindeutig, dass diese Liste nicht abschließend ist, dass es möglich, ja wahrscheinlich ist, dass die türkische Seite nachmeldet. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass wir in der gestrigen Mitteilung an die türkische Regierung klare Voraussetzungen definiert haben, unter denen solche Veranstaltungen überhaupt aus unserer Sicht stattfinden können. Und dazu gehört die rechtzeitige Mitteilung einer solchen Reise und dazu gehört die präzise Angabe eines Ortes, auch eines Veranstaltungsortes und des Zwecks dieser Veranstaltung. Und das ist jetzt, wenn Sie so wollen, förmlich der türkischen Seite mitgeteilt. Ich glaube, da kann es jetzt auch gar keine Missverständnisse mehr dazu geben. Und das bedeutet, dass unter diesen Bedingungen wir natürlich entsprechende Wünsche und Anträge der türkischen Seite entgegennehmen würden und sie auf der Grundlage der Regeln, die wir so, wie ich es Ihnen beschrieben habe, definiert haben, dann weiterleiten und entscheiden würden.
Zusatz? Ja, Zusatz. Zum einen Frage, ob nach dem 9. April noch Veranstaltungen angemeldet sind, wollen Sie, können Sie nicht beantworten.
Und ich vergesse, mache ich gleich.
Ja, und zweitens, was bedeutet denn dann rechtzeitige Anmeldung? Wenn wer auch immer sagen würde, übermorgen möchte ich gern, wäre das noch rechtzeitig oder ist das ein Gummiparagraf?
Die bisher von der türkischen Seite übermittelte Liste endet Ende März, sodass wir keinen Überblick darüber haben, was vielleicht von türkischer Seite für den Monat April geplant sein könnte. Und ich möchte Ihnen keine konkreten Details nennen, aber auf Ihren konkreten Vorhalt sage ich, aus unserer Sicht und damit aus Sicht dessen, was der türkischen Regierung übermittelt worden ist, wäre übermorgen nicht rechtzeitig.
Herr Blank.
Ja, ich hätte direkt eine Nachfrage, aber dann noch eine andere. Herr Dr. Schäfer, nachdem Sie sich jetzt erlaubt haben, das Saarland zu nennen, wo es keinen Auftritt geben würde, besteht ja eigentlich kein Anlass mehr, nicht zu sagen, in welchen Ländern es doch Auftritte geben wird. Das verstehe ich dann nicht ganz, warum es beim Saarland möglich ist und bei anderen nicht.
Also die Gesetze der mathematischen Logik sind nicht so, wie Sie sagen. Davon, dass ich sage, in einem Land findet es nicht statt, heißt es nicht, dass ich sagen muss, wo etwas anderes stattfindet. Also das.
Aber die Frage können wir ja durchaus stellen irgendwo.
Was. Und meine Antwort bleibt die gleiche.
Die eigentliche Frage, die ich stellen wollte, ist zu dem Wahlvorgang der Türken in Deutschland. Können Sie da ein bisschen präziser werden? Einmal, wo darf überall gewählt werden? Wie viele Orte sind das? Und sind da besondere Sicherheitsvorkehrungen geplant an diesen Wahlorten?
Also die türkische Regierung hat darum gebeten, ich glaube, in all ihren konsularischen Vertretungen in Deutschland diese Wahlen durchführen zu dürfen, das Referendum durchführen zu dürfen. Darüber hinaus hat sie darum gebeten, in folgenden Städten Räumlichkeiten anmieten zu dürfen zum Zwecke der Durchführung dieses Referendums. Das ist in Dortmund, in München,
in Hannover und in Nürnberg.
Die Sicherheitsvorkehrungen?
Ja, die Verbalnote sieht vor, aber auch das ist alles Teil der Kontinuität, von der Herr Seibert und ich gerade gesprochen haben, dass es eigentlich immer gleich ist. Es gilt das, was auch grundsätzlich bei anderen öffentlichen Veranstaltungen gilt. Der Veranstalter trägt die Verantwortung für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung in und um solche Veranstaltungen herum. Das bedeutet, in den Räumlichkeiten, in denen die Stimmabgabe erfolgen kann, ist ausschließlich die türkische Seite, die dafür Verantwortung trägt. Darüber hinaus ist das, glaube ich, denke ich, eine Frage, die Sie jetzt nicht an den Sprecher des Auswärtigen Amtes richten können, denn wir können, so sehr wir das möchten, auf die öffentliche Ordnung schwer Einfluss nehmen, sondern das ist dann in der Verantwortung und Zuständigkeit der zuständigen Länderbehörden, der Bundesländer, Versammlungsbehörden, Polizeibehörden, Ordnungsbehörden, in denen diese Wahlen durchgeführt würden. Ich kann Ihnen aber versichern, dass natürlich eine solche grundsätzliche Genehmigung durch die Bundesregierung an die türkische Regierung nur deshalb erfolgen konnte, weil alle betroffenen Bundesländer diesem Vorgehen ausdrücklich zugestimmt haben.
Können Sie das ergänzen, Herr Platen, noch mit?
Ja, vielleicht nur zwei Sätze. Also in der Tat ist es so, dass die Länder über das Bundesinnenministerium immer bei solchen Vorgängen beteiligt werden, nicht zuletzt auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherheitseinschätzung und zum Zwecke sozusagen der jeweils eigenen Planung von Sicherheitsmaßnahmen im polizeilichen Bereich durch die Länder selbst. Und Sie können daher davon ausgehen, dass die Länder sehr genau im Bilde sind, was sozusagen auf sie zukommt. Und ich gehe davon aus, dass ich als Bundesinnenministerium natürlich nicht zu den konkreten Vorkehrungen der Länder sprechen kann. Davon, das werden Sie wissen, das wird Sie nicht überraschen. Aber auch die Länder werden wohl kaum Einzelheiten ihrer operativen Einsatzplanung im Voraus bekannt geben. Das würde den Erfolg dieser Planung natürlich möglicherweise gefährden können.
Herr Rinke.
Ja, zwei Fragen. Einmal an Herrn Plate, vielleicht zum Thema Saarland nochmal. Sind Sie eigentlich zufrieden oder glücklich darüber, dass ein Land jetzt eine Auslegung des Aufenthaltsgesetzes vorgenommen hat? Oder würden Sie sich wünschen, dass die Bundesländer insgesamt sich abstimmen, damit sie da eine gemeinsame Haltung haben? Das war ja gestern nicht der Fall, weil andere Bundesländer zu einem anderen Schluss gekommen sind als das Saarland. Und Herr Schäfer, bei dem Ablauf der Wahlen ist eigentlich, gibt es irgendeine Form von entweder deutscher oder internationaler Beobachtung des Wahlvorgangs in den türkischen Konsulaten? Da kursieren ja schon Gerüchte, dass es da Unregelmäßigkeiten geben könnte. Also gibt es da eine Wahlbeobachtung seitens eines Dritten, entweder OSZE oder der Bundesregierung?
Ja, vielleicht zunächst zu der Frage, die an mich ging. Wie Sie wissen, ist es ja so, dass Maßnahmen, die man auf § 47 des Aufenthaltsgesetzes stützen möchte, solche sind, die die Länder in eigener Zuständigkeit zu treffen haben. Und Maßnahmen, die Länder in ihrer eigenen Zuständigkeit treffen oder ankündigen, gegebenenfalls treffen zu wollen, kommentiert das Bundesinnenministerium grundsätzlich nicht.
Die Frage war, ob es quasi den Wunsch des Bundesinnenministeriums gibt, dass die Länder, die natürlich zuständig sind, sich abstimmen, um da eine gemeinsame Haltung zu entwickeln.
Da das Bejahen oder Verneinen eines solchen Wunsches nichts anderes wäre als eine Kommentierung von Maßnahmen, die ein Land in eigener Zuständigkeit angekündigt hat, gegebenenfalls treffen zu wollen, bleibt die Antwort die gleiche.
Ich danke Ihnen für die Frage, Herr Rinke. Und das sage ich nicht nur so, weil ich glaube, das ist auch wichtig für die deutsche Öffentlichkeit zu wissen, dass in der Tat diejenige europäische Institution, die am besten geeignet ist, die Vereinbarkeit von Wahlen oder Referenda mit europäischen Standards zu überprüfen, im Einsatz sein wird. Die türkische Regierung hat am 17. Februar, also vor gut einem Monat, ODIHR, das Institut für Demokratie und Menschenrechte der OSZE, förmlich gebeten, das Referendum in der Türkei offiziell zu beobachten. Soweit wir aus Warschau, dem Sitz von ODIHR und auch von dem deutschen Leiter, Herrn Link, von ODIHR wissen, ist es geplant, 26 Langzeitbeobachter in die Türkei, und zwar in alle Regionen der Türkei, zu entsenden, um den ordnungsgemäßen Verlauf der Wahlen zu beobachten. Es wird eine Kernzelle von 10 Personen von ODIHR geben, die in Ankara zusammenkommen, um von dort aus die Wahlen zu beobachten. Und Langzeitbeobachter, das wissen Sie sicherlich, ich sage es der Sicherheit halber nur noch einmal, dienen ja nicht nur dem Zweck, am 16. April zu verfolgen, ob die Stimmabgabe ordnungsgemäß verläuft, sondern Wahlen sind ja weit mehr als der physische Vorgang des einen Zettel in eine Wahlurne stecken, sondern ordnungsgemäße Wahlen heißt in diesem Fall zu beobachten, inwieweit alle Stimmen Gehör finden in der türkischen Öffentlichkeit, in den türkischen Medien, der Umgang miteinander, freie Möglichkeiten, Wahlkampf im Land vielleicht auch anderswo zu betreiben. Und dafür ist wirklich aus unserer Sicht, aus Sicht der Bundesregierung ODIHR, die geeignete Institution. Niemand hat mehr institutionelles Wissen und Erfahrung, was diesen Teil angeht. Ich gehe davon aus und bin sogar sehr sicher und kann Ihnen sagen, dass es jetzt bereits deutsche Experten gibt, die von uns in das ODIHR-Team entsandt werden, um als Langzeitbeobachter dem Wahlprozess zu beobachten. Ich gehe auch fest davon aus, dass in dem sicher sehr viel zahlenmäßig größeren Team der Kurzzeitbeobachter des Referendums auch zahlreiche Deutsche vertreten sein werden. Ich gehe auch davon aus, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarates, das ist nun nicht unbedingt Prärogative der Bundesregierung, sondern das ist eine Versammlung von Abgeordneten, auch Abgeordneten des Deutschen Bundestages, eine Einladung der Türkei bekommen hat, dieses Referendum zu beobachten. Deshalb gehe ich davon aus, dass es auch jede Menge Abgeordnete aus den Mitgliedstaaten des Europarates und der OSZE geben wird, die das Referendum beobachten werden. Ganz sicher auch Persönlichkeiten und Abgeordnete aus Deutschland. Auf Ihre ganz konkrete Frage, Herr Rinke, muss ich eine Antwort schuldig bleiben, weil ich nicht genau weiß, ob und in welcher Weise ODIHR das Ziel verfolgt, auch in Deutschland den Wahlprozess zu verfolgen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das eine natürlich förmlich mit dem anderen rein gar nichts zu tun hat. Wir haben jetzt Ihnen die Entscheidung verkündet, dass die Wahlen, das Referendum auf deutschem Boden für türkische Staatsangehörige stattfinden kann. Das hat jetzt erstmal rein überhaupt nichts mit der Wahlbeobachtung zu tun, sondern das ist letztlich die souveräne Entscheidung von ODIHR, von Herrn Link in Warschau, ob er es für geboten hält, auch den Wahlprozess in anderen Ländern außerhalb der Türkei, etwa in Deutschland, zu verfolgen. Dazu bin ich gar nicht in der Lage, Ihnen eine Antwort zu geben.
Ja, Herr Schäfer, ich habe zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Erstens, ist es überhaupt eine übliche Praxis, diese Verbalnote? Muss in jedem Fall irgendeine Stimmabgabe von Ausländern, die in Deutschland wohnen, genehmigt werden von der Bundesregierung, auch wenn zum Beispiel das Wahllokal in einer diplomatischen Vertretung sich befindet, Botschaft oder Konsularabteilung? Und die zweite Frage, das, was Sie gesagt haben, diese Bedingungen, also die Wahlen, ja, wenn Recht und Gesetz in Deutschland verfolgt werden, gilt das auch in Bezug auf andere Staaten? Ich denke da an die Präsidentenwahlen in Russland und die ganzen Russen mit russischen Staatsbürgerschaft, die in Deutschland leben.
Für alles andere wären ja doppelte Standards, Herr Jörgfer. Selbstverständlich gilt Recht und Gesetz für jedermann. Es ist in der Tat so, dass das Völkerrecht einem Staat völlige Freiheit bei der Entscheidung darüber gewährt, ob er es zulassen kann und unter welchen Bedingungen er es zulässt, dass hoheitliche Handlungen eines anderen Staates auf seinem Staatsgebiet stattfinden können. Und ein Wahlvorgang ist, wenn Sie so wollen, ein ganz besonders edler hoheitlicher Vorgang. Und deshalb unterliegt der einer völkerrechtlichen Genehmigungspflicht durch den Gaststaat. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt überall auf der Welt. Und deshalb ist das, was wir da machen, mit der Türkei, nicht nur mit der Türkei geübte Praxis, sondern mit jedem anderen Staat. Da gibt es, ich glaube, eine Rundnote und mit der das Auswärtige Amt die Staaten darüber informiert, unter welchen Bedingungen überhaupt eine solche Durchführung einer Wahl genehmigungsfähig ist. Die wird regelmäßig erneuert. Und dann ist natürlich eine solche Wahl nur dann möglich, wenn es einen individuellen Antrag gibt, auf den eine individuelle Genehmigung durch die Bundesregierung erfolgt. Das hat letztlich mit der Türkei im Besonderen gar nichts zu tun. Aber es ist natürlich so, dass wegen der Ereignisse der letzten Wochen diese Verbalnote nicht nur bei Ihnen besondere Aufmerksamkeit findet. Ansonsten ist es ein bürokratisch-administrativer Vorgang. Sondern auch für uns, eben weil wir die Ereignisse der letzten Wochen nicht einfach so verstreichen lassen können, sondern daraus hoffen, Folgen für die Zukunft und womöglich auch Konsequenzen ableiten zu können. Und dann lassen Sie mich noch eine letzte Bemerkung auf Ihre Frage machen, Herr Jolkwer. Es gibt Staaten, die sind nicht so großzügig wie wir. Und ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es gibt in der Türkei eine ziemlich große, kleine, aber relativ große Minderheit bulgarischer Staatsangehöriger, die seit langem in der Türkei leben. Und in Bulgarien werden Ende des Monats Parlamentswahlen stattfinden. Und wir haben da doch mit einiger Verwunderung gesehen, dass die Großzügigkeit, die die Bundesregierung an den Tag legt mit der gestrigen Entscheidung, auf die die türkische Regierung ja allergrößten Wert zu legen scheint, im umgekehrten Fall, nämlich dann, wenn es darum geht, Wahlkampfauftritte bulgarischer Politiker in der Türkei zu genehmigen, nicht in der gleichen Weise angewandt wird. Ich belasse es mal dabei.
Herr Leifert.
Herr Schäfer, wann hat denn die Türkei um die Erlaubnis ersucht? Wie lange ist das her? Und haben Sie genauso lange gebraucht, um das zu beantworten, wie in den vorangegangenen Fällen?
Ich muss gerade schauen, weil ich hier die Verbalnote vor mir liegen habe. Das kann ich nicht auswendig.
Während Sie nachschauen, erlaube ich mir den Zusatz jetzt schon. Gibt es dafür eigentlich einen Vordruck nach dem Motto, ihr dürft bei uns wählen, weil es geübte Praxis und wir haben das immer so gemacht, dass Sie ein Standardformular haben? Weil das, was Sie uns vorgelesen haben, klang ja doch nach einer sehr ausgefeilten Antwort.
Ist das üblich? Aber ich habe doch, Herr Leifert, gar keinen Hehl daraus gemacht. Und Herr Seibert hat das bekräftigt, dass dieser Fall eben kein gewöhnlicher ist. Aber ich kann Ihnen versichern, keine Verbalnote des Auswärtigen Amtes wäre einfach nur ein Vordruck, sondern wir legen da allergrößten Wert darauf, sehr individuell auf die Bedürfnisse unserer befreundeten Partnerstaaten einzugehen. Ich sehe hier in der Verbalnote wird Bezug genommen auf Noten der Türkei vom 11. Januar und vom 13. Februar. Ich müsste im Detail nachschauen oder nachschauen lassen, welches dann denn die Mitteilung der türkischen Regierung oder der türkischen Botschaft gewesen ist, mit der explizit um die Genehmigung der Durchführung des Referendums in Deutschland zu bitten. Ich halte es für möglich, ohne dass ich das weiß, dass die Prüfung in diesem Fall gerade wegen der eindeutig und objektiv bestehenden Bedenken im Hinblick auf die öffentliche Ordnung etwas länger gebraucht hat als andere Fälle. Das hat mit der Dimension der Wahlen zu tun. Ich glaube, es gibt keinen anderen Staat der Erde, der 1,5 Millionen eigene Staatsangehörige in Deutschland legal leben hat. Schon das ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, in erster Linie für die türkischen Kollegen in den Botschaften und Konsulaten, die das stemmen müssen in einem für sie fremden Land, aber eben auch für uns, weil sich naturgemäß für die zuständigen Behörden Fragen stellen, die sorgfältig geprüft werden müssen, bevor die Bundesregierung eine sauber ausgewogene Antwort auf das Anliegen der Türken geben kann.
Herr Jung.
Herr Schäfer, nur zum Verständnis, fordern Sie von der Türkei, dass die bulgarischen Politiker dort Wahlkampfauftritte machen können?
Wie bitte?
Fordern Sie von den Türken, dass bulgarische Politiker in der Türkei Wahlkampf machen können, weil
die Bundesregierung... Nein, das tue ich nicht, aber die türkische Seite wirft ja der Bundesregierung gerne vor, dass wir doppelte Standards anwenden.
Das tun Sie jetzt andersrum auch.
Ich erhebe überhaupt keine Vorwürfe, Herr Jung. Da hätten Sie mich völlig falsch verstanden. Ich habe einen Sachverhalt beschrieben, nicht mehr und nicht weniger.
Zusatz? Ist der Bundesregierung oder sind der Bundesregierung laufende Ermittlungen wegen dem angesprochenen StGB 90a bekannt in Deutschland aktuell gegen Türken oder türkische Regierungsmitglieder?
Fragen Sie mich das?
Ja.
Mir wäre das nicht bekannt.
Kann das jemand anders beantworten?
Justiz tut mit dem Kopf. Aber jetzt ist erstmal Herr von Kallermann.
Herr Seibert, woher weiß ich, dass die Bundeskanzlerin es ernst meint mit der angeschnittenen Drohung, die Zusage zur Einrichtung von Wahlmöglichkeiten in Deutschland auch wieder rückgängig zu machen? Da fehlt mir noch das eine oder andere Argument davon. Und das Zweite, hat denn die Parteifreundin von Angela Merkel im Saarland sich mit ihrem Parteifreund, dem Bundeskanzleramtsminister, der auch aus dem Saarland kommt, abgestimmt, bevor sie die etwas überraschende Initiative ergriffen hat, eine Veranstaltung vorab zu verbieten, die gar nicht geplant war und ist. Und hat die Kanzlerin ihr dazu geraten, sich so mutig vorn hinzustellen?
Ich fange auch mal von hinten an. Also über Gespräche, für Gespräche unter Parteifreunden, wie Sie so schön sagen, bin ich ja per se schon mal nicht zuständig. Es gibt die Haltung der saarländischen Landesregierung. Und wir haben uns ja unabhängig davon als Bundesregierung auf die Linie verständigt, die wir Ihnen hier vorgetragen haben, die sich auch sehr klar in der Verbalnote an die türkische Regierung ausdrückt und die ja auch präzise ist in den Erwartungen. Und natürlich werden wir auch präzise darauf achten als Bundesregierung, dass die darin genannten Voraussetzungen erfüllt werden. Das ist dann auch die Antwort auf Ihre erste Frage. Ob Ihnen das nun genügend Sicherheit gibt, das kann ich nicht sagen.
Das heißt aber, die Kanzlerin hält es für denkbar, dass die Genehmigung zurückgezogen wird?
Die Kanzlerin steht voll inhaltlich hinter dieser Verbalnote, die ja nicht umsonst mit Kanzleramt, Innenministerium und Auswärtigem Amt abgestimmt ist, bevor sie jetzt vom Auswärtigen Amt sozusagen an die Türkei abgeschickt wurde.
Herr Bonker, schön wäre das, wenn wir jetzt einfach in einer virtuellen Realität lebten und Herr Jung einfach seine Aufnahme 30 Minuten zurückspulen könnte, sagen wir 35 Minuten. Ich meine gesagt zu haben, aber das lässt sich dann leicht überprüfen, dass die Bundesregierung widrigenfalls, das ist ja Ihre Frage, was passiert, wenn das nicht eingehalten wird, sich alle notwendigen, geeigneten und verhältnismäßigen Maßnahmen vorbehält oder ergreifen kann, einschließlich einer Überprüfung einer einmal erteilten Genehmigung. Das bedeutet doch, die Keule, nach der Sie jetzt fragen, wäre doch letztlich nur Ultima Ratio. Sondern das, was wir der türkischen Seite mitgeteilt haben, ist, dass es im Falle eines Verstoßes gegen die Vorgaben, die wir da gemacht haben, nicht notwendigerweise sofort eine Rücknahme einer solchen Genehmigung geben muss, sondern eine verhältnismäßige Reaktion nach den Regeln des deutschen Rechtsstaates. Wenn Sie so wollen, ist ja das Wort Verhältnismäßigkeit der Schlüssel zum Verständnis des deutschen Rechtsstaates, ist eine Reaktion, die verhältnismäßig ist, die proportional ist, die angemessen ist angesichts dessen, was wir da an Verstößen feststellen.
Deswegen habe ich ja nachgefragt, ob die Kanzlerin eine Rücknahme dieser Bedingungen für möglich hält.
Ich kann es nicht deutlicher sagen, und ich denke, dass es auch zu verstehen sein müsste, dass die Bundeskanzlerin inhaltlich voll hinter den Formulierungen und den Präzisionen dieser Verbalnote steht.
Herr Kollege.
Ich wollte zurück zum Wahlauftritt der türkischen Politiker in Deutschland. Haben Sie auch eine Liste von Oppositionspolitikern, wo Sie und wie viele es sind, wie viele Auftritte Sie machen?
Ich habe eine solche Liste nicht. Aber Mitteilungen, die wir der türkischen Seite gemacht haben, sagt ja gar nicht, dass wir um rechtzeitige Übermittlung von Daten von Wahlkampfauftritten der türkischen Regierung bitten, sondern wir bitten um entsprechende rechtzeitige Mitteilung der Auftritte türkischer Politiker. Ich denke, da kann man gut schließen, auch sagen, schließt die Opposition mit ein.
Ich will nur darauf hinweisen, dass morgen hier in der Bundespressekonferenz Gast ist, Herr Sankar, Mitglied oder Abgeordneter der HDP im türkischen Parlament. Dann kommen wir zum nächsten,
das Herr Plank. Das ist aber keine Wahlkampfveranstaltung.
Das ist aber keine Wahlkampfveranstaltung, sondern eine Pressekonferenz hier in diesem Saal, der sich aber zu Gesprächen mit deutschen Politikern in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Aber wir denken, dass das ein Teil der Öffentlichkeit ist, die wir gerne herstellen würden. So, Herr Blank ist dran.
Ja, ich möchte zum einen noch mal ganz kurz zurückkommen auf den in der Tat sehr interessanten Paragraphen 90a. Aber da das Justizministerium fragen, in dem Zusammenhang ist da möglicherweise ein ausländischer Staatschef durch Immunität geschützt vor Verhaftung möglicherweise. Und könnten Sie uns beschreiben, wenn jetzt dieser Paragraph 90a, also man macht die Bundesrepublik böswillig, verächtlich oder wie auch immer, wenn jetzt ein ausländischer Politiker das auf deutschem Boden machen würde bei einer Veranstaltung, müsste da die Polizei einschreiten und wird der verhaftet oder was passiert dann?
Also zu Fragen der Immunität wäre, glaube ich, leider wieder mein Kollege vom Auswärtigen Amt zuständig. Aber deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen, wer hier für welche Handlung genau Immunität genießt. Und die zweite Frage, wenn gegen eine Strafnorm verstoßen wird, hier in Deutschland durch einen Ausländer, das ist im Wesentlichen der Sachverhalt. Ja, ja.
Also was ist, wenn die Polizei, jemand sagt, Deutschland verhält sich so, in Deutschland
ja, also verhält sich wie ob der mutmaßliche Täter dann verhaftet wird, obliegt den örtlichen Behörden, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, da müsste ein Haftgrund vorliegen. Also so rein abstrakt kann ich das jetzt hier nicht beantworten.
Und müsste denn dann die Polizei einschreiten, wenn sie das mitbekommt?
Wenn gegen deutsche Gesetze verstoßen wird, ja, muss die Polizei dagegen einschreiten, ja, klar.
Vielleicht könnten Sie das noch ergänzen, Herr Schäfer, was die...
Ich weiß nicht, ob Herr Blank auch meine Antwort hören möchte,
aber müssen Sie fragen.
Also nach dem völkerrechtlichen Gesandtschaftsrecht ist es so, dass ausländische Staatsoberhäupter, aber wohl auch Mitglieder ausländischer Regierungen eine sehr umfassende Immunität genießen. Und ich jetzt mal so auf den ersten Blick davon ausgehe, dass ein solcher Straftatbestand dann die Verwirklichung eines solchen Straftatbestandes durch ein ausländisches Staatsoberhaupt denkbar wäre, aber in Deutschland nicht verfolgbar. Das wäre aber trotzdem ein Verstoß gegen das deutsche Recht. Denn selbstverständlich ist jeder Diplomat, jeder Staatsoberhaupt, jeder Abgeordnete, der Befreiungen und Privilegien nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen genießt, gehalten nach genau dieser diesem Übereinkommen gehalten, die Regeln der Rechtsordnung des Gaststaates zu beachten, völlig unbeschadet einer möglichen strafrechtlichen Sanktion. Deshalb natürlich muss jeder Mensch, sei er Staatsoberhaupt, Ministerpräsident, Minister, Abgeordneter oder gewöhnlicher Staatsangehöriger, muss auf deutschem Boden deutsches Recht einhalten. Da gibt es keine Ausnahmen. Das Gesandtschaftsrecht sieht höchstens Folgen und Immunitäten im Hinblick auf die Rechtsfolge, also eine mögliche strafrechtliche Verfolgung, vor. Insofern habe ich von dem, was wir mit Blick auf diese Verbalnote besprochen haben, nämlich der vollständigen Erwartung, der vollständigen Einhaltung des deutschen Rechtes, überhaupt nichts zurückzunehmen. Und das gilt für jedermann, auch solche, die diplomatische Befreiung und Immunitäten genießen.
Also ganz kurz nachgefragt, übersetzt für den Menschen da draußen. Das heißt, es bliebe quasi folgenlos, aber man könnte sozusagen politisch darauf hinweisen, dass dieser Mensch gegen eine deutsche Rechtsnorm verstoßen hat.
Nein, das Regime der Rechtsfolgen für Verstöße gegen die Rechtsordnung eines Gaststaates ist eben nicht das Strafrecht oder das Verwaltungsrecht des Gaststaates, sondern es sind die Regelungen des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen. Und darüber haben wir hier schon viel gesprochen. Bei der Frage Einbestellung ja oder nein, bei der Frage unerwünschte Person ja oder nein, bei der Frage Zurückziehen eines Botschafters zu Konsultationen, da können wir lange drüber reden. Aber das ist jetzt alles wirklich höchst hypothetisch. Und ich glaube, das bringt nichts, hier hypothetische Sachverhalte im Konjunktiv zu besprechen, weil wir gar nicht wissen, wie es weitergeht. Wir haben selbstverständlich die Erwartung und gehen auch davon aus, dass die türkische Seite sich entsprechend den Regeln verhalten wird, wie wir sie jetzt für das deutsche Hoheitsgebiet als souveräner deutscher Staat gestern übermittelt und mitgeteilt haben.
Herr Jess. Entschuldigung, einmal weiter. So.
Herr Schäfer, ist es nicht so, dass der präzisierte Antrag als Verbalnote, auf den dann jetzt Sie positiv geantwortet haben, das Datum 16. Februar trägt als Eilantrag und dass damit eigentlich die 2-Monats-Frist, die wohl Voraussetzung dafür ist, dass ein solches Ersuchen überhaupt positiv beschieden werden kann, eigentlich nicht so ganz gewahrt wurde, denn die Wahlaktivitäten sollen ja am 27. oder 29. März beginnen.
Also erstens, ich weiß nicht, wie Sie auf den 16. Februar kommen. Ich habe den, glaube ich, nicht erwähnt, sonst
deswegen frage ich
das ja. Zurücknehmen. Ach so, Sie meinen wegen der 2-Monats-Frist. Ich weiß noch nicht mal, wo die 2-Monats-Frist herkommt. Wenn es sie gäbe, wäre sie nichts anderes als eine, was soll man sagen, administrative Regelung, die kein Verstoß gegen irgendwelches Recht wäre, sondern wir sind doch völlig frei als Bundesregierung, die wir den deutschen Staat vertreten, wann und wie wir diese Genehmigung erteilen. Das Völkerrecht kennt da keine Beschränkungen. Ich kenne auch keine Beschränkungen im deutschen Recht, die das vorsehen würden. Und deshalb ist die Entscheidung der Bundesregierung auf den türkischen Wunsch
gestern förmlich dem 14. März 2017 übermittelt worden.
Ja, ich meine gelesen zu haben, dass in dem Regelwerk, das geht ja zurück, glaube ich, auf eine Verordnung oder einen Erlass oder wie auch immer, eine Vereinbarung des Jahres 2003, dass darin steht, dass ein solcher Antrag mit einem Vorlauf von 2 Monaten gestellt werden muss.
Also ich weiß davon nichts, aber was wäre, wenn es so wäre, Herr Jessen?
Ja, wenn es so wäre, wenn das eine Muss-Formulierung in den Voraussetzungen ist, muss bedeutet doch muss. Wenn die nicht erfüllt ist, dann kann man ja sagen, die Voraussetzungen überhaupt für eine Befassung oder einen positiven Bescheid dieses Antrags sind gar nicht gegeben.
Also das Schöne an der Außenpolitik, Herr Jessen, ist, und das ist der Vorzug, den ich vor vielen meiner Kollegen hier auf der Bank auch habe, dass unsere Außenpolitik nicht rechtsgebunden ist, sondern es gibt ganz wenig Gesetze, die die Außenpolitik regeln. Es gibt das Völkerrecht und es gibt internationale Verträge. Aber selbst wenn es eine solche Frist gäbe, Herr Jessen, von der Sie sprechen, von 2003, wie lange wäre das jetzt her? 14 Jahre? Dann kann ich nochmal wiederholen, das ist sicherlich keine gesetzliche Frist, weil ich kenne kein Gesetz, das die Genehmigung von Wahlen von ausländischen Staaten auf deutschem Boden regeln würde. Dann ist es vielleicht eine administrative Empfehlung. Und wenn es so wäre, wie Sie sagen, was ich nicht weiß und ausdrücklich weder bestätigen noch dementieren kann, dass da hier oder da ein Tag Frist versäumt worden wäre, es ist angesichts der Bedeutung des Vorganges, nämlich 1,5 Millionen Menschen, die legal und friedlich zum Teil seit Generationen in Deutschland leben, die demokratische Teilhabe an einem für die Geschichte der Türkei entscheidenden Referendum teilzunehmen, für meine Begriffe nebensächlich oder gar zu sagen bedeutungslos.
Ich habe jetzt noch 6 Kollegen auf der Liste nur zu diesem Thema. Ich würde vorschlagen, dass wir das damit erstmal belassen, weil es auch noch zu anderen Themen Fragen gibt. Also, dass wir diese 6 Kollegen noch dran nehmen und dann wir uns anderen Themen widmen. Auch weil Herr Plate mir signalisiert hat, dass er uns leider gleich aus Termingründen verlassen muss. Jetzt hat Herr Jung die nächste Frage.
Ich ziehe zurück.
Das ist nett. Dann machen wir hier weiter.
Eine ganz kurze Frage. Gibt es eigentlich eine Liste oder jemanden, irgendeinen türkischen Staatsbürger, der auf der Liste der unerwünschten Personen in Deutschland ist? Im Moment?
Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht. Sie meinen nach den Regeln des Gesandtschaftsrechts eine Persona non grata?
Ja. Also die.
Mir wäre kein Fall bekannt aus den letzten Jahren. Nein, jetzt müssen wir unterscheiden. Also es gibt bestimmt, da müssten Sie sich aber vielleicht an Herrn Plate wenden oder an die Bundespolizei. Es gibt bestimmt ganz viele türkische Staatsangehörige, für die es ein Einreiseverbot gibt, aus Gründen, die mit deutschem Strafrecht oder Verwaltungsrecht zu tun haben, weil sie ausgewiesen worden sind oder weil sie eine Straftat begangen haben, was auch immer. Aber jetzt sprechen wir ja von unerwünschten Personen im Sinne des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen, im Sinne des internationalen Gesandtschaftsrechts. Da wäre mir kein Fall bekannt.
Herr Kollege.
Herr Schäfer, Sie sprechen die ganze Zeit von Wahlmöglichkeiten. Können Sie noch mal konkreter sagen, was das eigentlich bedeutet? Werden da Wahllokale aufgebaut? Wie viele? Weiß man schon, wo die sind? Es ist ja jetzt nur noch ein Monat.
Ich glaube, es wäre gut, wenn wir jetzt wieder spulen könnten. Dann können Sie das nämlich hören, was ich eingangs gesagt habe, auf eine Frage Ihres Kollegen. Ich habe die Städte genannt, in denen über die türkischen Generalkonsulate und Konsulate hinaus die Bundesregierung die Einrichtung von türkischen Wahllokalen genehmigt hat. Das können Sie dann ganz sicher im Protokoll nachlesen. Ich glaube, das bringt nichts, das nochmal zu wiederholen. Und darüber hinaus gibt es eine lange Liste von türkischen Generalkonsulaten und Konsulaten, für die die Bundesregierung die Durchführung dieses Verfassungsreferendums erlaubt hat.
Herr Kollege.
Ja, nochmal zu dem 90a. Handelt es sich bei diesem Straftatbestand um ein Offizialdelikt oder um ein Antragsdelikt?
Da muss ich um Nachsicht bitten, das ist jetzt kein Paragraph, den ich jeden Tag morgens lesen würde. Da muss ich vielleicht nochmal nachschauen.
Vielleicht sollten wir hier in Zukunft
können Sie das immer
parat haben bei frechen Danke. Fragen.
Herr Leifert.
Herr Schäfer, Sie sagten, behalten sich Maßnahmen vor und wiesen darauf hin, dass die Erlaubnis zur Wahl auf deutschem Hoheitsgebiet, der Rückzug oder der Widerruf der Erlaubnis eine Ultima Ratio sei. Welche Maßnahmen, können Sie mir zwei Beispiele nennen für Maßnahmen, die vor der Ultima Ratio eintreten können?
Ja, der Kanzleramtsminister Altmaier hat eine solche Maßnahme ja bereits heute erwähnt. Das wäre ein Einreiseverbot für jemanden, der zum Zwecke eines Wahlkampfauftrittes nach Deutschland zu reisen gedenkt. Das ist eine Maßnahme unterhalb der Ebene des Widerrufs der Genehmigung der Durchführung des Verfassungsreferendums. Ein gutes Beispiel, finde ich. Gibt sicher viele andere. Man kann ja Auflagen erteilen für die Durchführung eines solchen Wahlkampfauftrittes. Es gibt also das Verwaltungsrecht und die Verwaltungsfantasie kennt da, glaube ich, keine Grenzen. Wichtig ist, und ich wiederhole das nochmal, der wichtigste Grundsatz für mich des Rechtsstaatsprinzips ist die Verhältnismäßigkeit. Das heißt, eine Maßnahme ist dann aus unserer Sicht rechtlich, in diesem Fall vielleicht auch politisch angemessen, wenn sie geeignet, notwendig und verhältnismäßig ist.
Herr Braun.
Nochmal zu dem 90a. Mich würde tatsächlich interessieren, Herr Schäfer sagte, man kann die Diplomaten nicht bestrafen, wenn sie irgendwas machen hier in der Form bei einem Wahlkampfauftritt. Mich würde aber interessieren, ob dieser 90a der Schlüssel ist, um eine Veranstaltung abzubrechen. Ist es das, wäre es das oder müssen Sie das aus dem Justizministerium nachliefern? Das ist ja, geht ja nah an dieses Offizialdeliktfrage.
Verzeihung, ich war gerade versucht. Die Frage, ob der 90a ein Schlüssel ist, um eine Versammlung aufzulösen.
Um eine solche Veranstaltung zu beenden, wenn ein türkischer Politiker oder ein anderer Politiker entsprechend gegen den 90a verstößt.
Das ist im Einzelnen eine Frage des Versammlungsrechts, aber ich glaube, Herr
Platt. Also es ist eine Frage des Versammlungsrechts, für das die Länder zuständig sind. Aber ich kann dazu vielleicht ganz generell vor die Klammer gezogen trotzdem Folgendes sagen. Maßnahmen sozusagen der Versammlungsbehörde, die sind im Wesentlichen dann möglich, wenn die in den Ländern in dem Punkt relativ ähnlichen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind, nämlich Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Es muss noch sozusagen einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung unterliegt das noch, aber im Wesentlichen Dreh- und Angelpass Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Und die öffentlich-rechtlichen Juristen sagen, öffentliche Sicherheit besteht dann eine Gefahr, wenn die gewisse Wahrscheinlichkeit besteht oder sogar es tatsächlich so ist, dass Normen der deutschen Rechtsordnung verletzt werden. Herr Schäfer hatte schon ausgeführt, 90a ist natürlich eine Norm der deutschen Rechtsordnung, glaube ich, ziemlich unzweifelhaft. Und wenn die solche Norm verletzt würde, wäre jedenfalls ein Teil der Hürde genommen, die auch einer Versammlungsbehörde im Land ein Einschreiten ermöglichen würde. Voraussetzung ist natürlich, dass die anderen Merkmale erfüllt sind, insbesondere die Verhältnismäßigkeitsprüfung dazu führt, dass auch die Versammlungsbehörde zu dem Schluss kommt, die Versammlung deswegen absagen zu können. Ich will nur sagen, Verhältnismäßigkeit bedeutet ja auch immer milderes Mittel. Es gibt tatsächlich, das lässt sich jetzt ehrlich gesagt vor die Klammer gezogen, nicht abschließend beantworten, weil das sehr auf den Einzelfall ankommt. Vielleicht ist es möglich, dass man sagt, eine Person, die auf der Versammlung auftritt, darf jetzt sozusagen nicht mehr weiterreden, aber die Versammlung wird nicht aufgelöst. Oder. Also ich will damit nur sozusagen klar machen, dass sich diese Frage jedenfalls nicht schwarz-weiß vor die Klammer gezogen beantworten lässt.
Dann hat Herr Jung noch eine Frage zu dem Fall Yücel.
Herr Schäfer, gibt es da ein neues Update? Hat Herr Yücel mittlerweile konsularische Betreuung? Und Herr Seibert, können Sie uns mittlerweile verraten, ob Herr Yildirim die Zusagen für konsularische Betreuung ausschließlich auf Herrn Yücel bezogen hat oder galt das für alle deutschen Inhaftierten?
Ich kann leider keinen weißen Rauch vermelden. Wir haben weiter eine Situation, in der konsularischer Zugang zu Deniz Yücel für uns nicht erlaubt ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass Herr Gabriel gestern Kontakt zu seinem türkischen Amtskollegen hatte, der ihm zugesagt hat, sich der Sache anzunehmen.
Und ich gebe Ihnen heute auf dieselbe Frage wie am Montag keine neue Antwort.
Sie hatten am Montag auch noch versprochen, nachzureichen, eine Bewertung der Rheinmetall-Ankündigung in der Türkei, Kampfpanzer bauen zu lassen. Können Sie uns das mittlerweile sagen?
Das ist jetzt ein strammer Richtungswechsel, aber kein Problem, wenn Sie mögen. Ich kann Ihnen sagen, dass der Bundesregierung Presseberichte über Pläne bezüglich eines Joint Ventures von Rheinmetall über eine Panzerfabrik in der Türkei bekannt sind. Darüber hinaus liegen uns keine weiteren Erkenntnisse vor.
Begrüßen Sie das?
Die Frage stellt sich aus unserer Sicht gar nicht. Das ist eine industrielle Kooperationsabsicht, eine unternehmerische Entscheidung, die ich hier für die Bundesregierung nicht zu kommentieren habe.
Dann würde ich das Thema Türkei hiermit gerne abschließen und jetzt erstmal zum Thema Ukraine kommen, weil ich weiß, dass es dazu Fragen gibt. Ich weiß, dass wir jetzt noch dreiviertel Stunde weiter über die Türkei reden. Das ist überhaupt kein Problem und jeder hat die wichtigste Frage. Das ist immer so, das liegt in der Natur der Sache. Ich bitte mit Rücksicht auf die Kollegen, die Fragen zur Ukraine haben, die Sie jetzt stellen zu dürfen. Bitte schön.
Danke. Eine Frage zum Herrn Seibert. Sie haben über die Blockade der sogenannten Volksrepubliken schon gesagt, aber die Wahrheit, die ukrainische Regierung versuchte, diese Blockade verhindern und zu stoppen und zu beenden. Also wie schätzen Sie diese Bemühungen der ukrainischen Regierung an? Und dazu ist eine kleine Frage. Im ukrainischen Parlament, Verkhovna Rada, gibt es Kräfte, die ein Gesetz über die besetzten Gebiete in Donbass abstimmen wollen. Wäre es Ihrer Meinung nach gut für die Umsetzung der Minsker Vereinbarung oder wäre es nicht so nützlich? Danke.
Zu Ihrer ersten Frage will ich Folgendes sagen. Ich glaube, Sie haben mich da nur nicht richtig verstanden. Ich habe für die Bundesregierung dringend appelliert, dass diese Blockade aufhören muss. Und in dem Sinne hat die Bundesregierung natürlich auch Verständnis dafür, wenn die Ukraine Recht und Gesetz in ihrem eigenen Land mit staatlichen Mitteln durchsetzen will, um diese Blockade zu überwinden. Die zweite Frage, muss ich sagen, müssten Sie mir noch mal stellen. Ich habe sie in der Konzentration auf die erste irgendwie nicht ganz mitgekriegt. Mhm.
Im Parlament gibt es Kräfte, die Gesetz über die Gebiete im Donbass abstimmen wollen, gerade jetzt. Und Ihre Meinung, die Regierung, meine Meinung nach, wäre es gut für die Umsetzung der Minsker Abkommen oder nicht sehr gut, gerade jetzt dieses Gesetz abzustimmen?
Gut, ich kann Ihnen da jetzt nur eine sehr grundsätzliche Antwort geben und die ist, glaube ich, für Bundeskanzlerin wie auch Außenminister gültig. Wir setzen uns ja oder beide setzen sich nun wirklich seit langer Zeit mit großem Einsatz für die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen ein und dabei steht immer die Wahrung der territorialen Integrität der Ukraine im Vordergrund. Das war bisher auch die klare Haltung und das Ziel der ukrainischen Verantwortlichen und wir haben keine Hinweise dafür, dass sich bei den ukrainischen Verantwortlichen an dieser Haltung etwas ändert.
Herr Rinke, dazu? Herr Schäfer, vielleicht noch als Ergänzung, bevor Herr Rinke dann kommt.
Nur über das hinaus, was Herr Seibert gesagt hat, dem ich mich voll und ganz anschließe. Die Minsker Vereinbarungen sehen vor, dass die oberste Rada ein Gesetz verabschiedet über den Status der besetzten Gebiete. Wenn ein solches Gesetz verabschiedet würde, dass die Voraussetzungen und Normen und Inhalte trägt dessen, was in Minsk vom ukrainischen Präsidenten am 15. Februar 2015 unterzeichnet worden ist, ist das natürlich im Sinne der Bundesregierung, weil es ein Schritt vorwärts bei der Umsetzung von Minsk wäre. Aber ich weiß nicht genau, welche Bestrebungen Sie da meinen und ob es da tatsächlich darum geht, das umzusetzen, was in den Minsker Vereinbarungen von den beiden Präsidenten, dem Russlands und dem der Ukraine, unterzeichnet worden ist.
Herr Rinke.
Ja. Zwei Fragen eigentlich an Herrn Seibert und Herrn Schäfer. So wie Sie das beschrieben haben, die Entwicklung in der Ostukraine, fragt man sich natürlich, ob nicht eigentlich neue Sanktionen gegen Russland verhängt werden müssen, weil es ja die schleichende Abkopplung des Gebietes ist und damit genau das Gegenteil dessen, was im Minsker Prozess eigentlich beschrieben wurde. Also würde die Bundesregierung dafür plädieren, dass man neue Sanktionen ins Auge fasst der EU? Und zweitens, ab wann glauben Sie eigentlich, dass man von einem Post-Minsk-Prozess sprechen muss, weil erneut der Hinweis, das, was offenbar auf dem Boden passiert, ja das genaue Gegenteil von dem ist, was im Minsker Abkommen eigentlich angestrebt war.
Also von einem Post-Post-Minsk-Prozess möchte ich nicht sprechen, weil das nach der Aufgabe des Minsk-Prozesses klingt. Es bleibt aber dabei, dass die Vereinbarungen von Minsk das Einzige sind, was schriftlich schwarz und weiß auf dem Tisch liegt, worauf sich alle Seiten beziehen können und worauf auch Deutschland und Frankreich in ihrer besonderen Rolle in diesem Normandie-Format immer wieder pochen können, immer wieder darauf hinarbeiten können. Das ist ein ungemein mühseliger Weg. Der hat sicherlich noch nicht die Schritte gebracht, die wir uns gewünscht hätten. Er hat an vielen Punkten auch Enttäuschungen gebracht. Aber er ist aller Mühe wert. Und ich kann für die Bundeskanzlerin sagen, Herr Schäfer wird es vielleicht gleich ergänzen, dass das dass wir in dieser Mühe auch nicht nachlassen werden.
Ja, ich will Ihnen nicht vorenthalten, was Herr Gabriel seinem Amtskollegen und auch dem russischen Präsidenten letzte Woche Donnerstag gesagt hat. Das hat er auch öffentlich auf der Pressekonferenz gesagt. Insofern mag man das auch nachlesen wollen. Die Bundesregierung gemeinsam mit der französischen Regierung steht so lange zu Minsk, solange die Konfliktparteien Russland und die Ukraine zu den Minsker Vereinbarungen stehen. Wenn sich eine oder beide Seiten von den Minsker Vereinbarungen verabschieden, macht es keinen Sinn mehr, daran festzuhalten. Aber solange es bei uns noch die Hoffnung, die Erwartung und die Aufforderung an die Konfliktparteien gibt, sich an das zu halten, so wie Herr Seibert das gesagt hat, was es überhaupt auf Papier gibt, nämlich einen Kompromiss, wie man diese Krise, diesen Konflikt vielleicht überwinden kann, macht es Sinn, alle Kräfte darin zu bündeln, das, was einmal vereinbart worden ist, vor inzwischen mehr als 2 Jahren jetzt auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und Sie können ganz gewiss sein, und das hat Herr Gabriel in der Pressekonferenz mit seinem russischen Kollegen Sergej Lavrov getan, aber selbstverständlich auch hinter den Kulissen im Kreml und im Außenministerium. Er hat darauf hingewiesen, dass Minsk überhaupt nur dann umgesetzt werden kann, wenn die Konfliktparteien den politischen Willen aufbringen, das auch tatsächlich zu tun. Und das ist ja kein Zufall, dass er das auch in Moskau gesagt hat, wie es einige Tage zuvor in Kiew gesagt hat.
Zusatz, ja? Zusatz, die Frage mit den Sanktionen war noch nicht beantwortet, ob die Bundesregierung neue Sanktionen anstrebt.
Es sind ja die Sanktionen, die bestehenden, vor noch nicht sehr langer Zeit im Europäischen Rat verlängert worden. Das haben wir sehr begrüßt. Und ansonsten gilt zum Thema Sanktionen das, was wir hier vielfach gesagt haben. Sie sind kein Selbstzweck. Ihre Aufhebung hat einen direkten Zusammenhang mit der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Und ich kann Ihnen dazu heute sonst keinen neuen Stand.
Aber es geht ja nicht um die Aufhebung. Herr Schäfer hat ja beschrieben, dass die Entwicklung ganz konkret in die vollkommen andere Richtung geht, nämlich die Abkopplung der Gebiete. Ja. Sanktionen sind doch verhängt worden, weil eine Situation sich verschlechtert hat. Jetzt hat sie sich anscheinend massiv verschlechtert. Und deswegen die Frage, ob neue Sanktionen geplant sind.
Ich kann Ihnen dazu heute nichts sagen.
Herr Delfs.
Das ist eine Frage an Herrn Seibert. Der Sprecher des russischen Präsidenten hat vorhin gerade gesagt, dass die Kanzlerin und Herr Putin das Thema Ukraine bei einem Besuch in Moskau besprechen werden. Können Sie dazu irgendwas sagen, ob so etwas geplant ist?
Wenn Pläne konkret werden und zu Besuchsterminen führen, dann erfahren Sie das wie immer rechtzeitig von uns hier.
Nochmal nachgefragt, aber es gibt also solche Pläne, sind noch nicht konkret.
Nein, dazu will ich. Wir informieren Sie rechtzeitig, wenn die Bundeskanzlerin Reisen antritt. Reisen nach Russland sind selbstverständlich nie ausgeschlossen.
Frau Kollegin.
Vielleicht noch zu dem angesprochenen Gesetzentwurf. Im ukrainischen Parlament gibt es einige Parteien, die ein Gesetz verabschieden wollen über die besetzten Gebiete in der Ukraine. Und dieses Gesetz würde den jeglichen Handel mit den nicht kontrollierbaren Gebieten juristisch verbieten und nicht durch Blockaden von Aktivisten. Würde so ein Gesetz mit dem Minsker Abkommen kooperieren? Und noch vielleicht eine Nachfrage, ob diese zugespitzte Situation ein Anlass wäre für das baldige Treffen im Normandie-Format.
Also auf Ihre erste Frage, vielleicht nur, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das im Einklang mit mit Geist und Buchstaben der Minsker Vereinbarung wäre. Das würde mich sehr wundern, aber ich kenne den Vorschlag nicht und insofern müsste man ihn schwarz auf weiß prüfen und neben die Minsker Vereinbarungen legen. Und was nächste Treffen auf politischer Ebene des Normandie-Formats angeht, so ist das für uns immer eine Möglichkeit. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass es mindestens deshalb Sinn macht, dass sich die Außenminister, zumindest die Außenminister im Normandie-Format treffen, weil die Erfahrung lehrt, dass immer dann, wenn es eine militärische Eskalation, häufig auch eine exponentielle Eskalation der Waffenstillstandsverletzungen gegeben hat, es Sinn macht, sich auf politischer Ebene zu treffen, weil das irgendwie die Gemüter vor Ort beruhigt durch schwer nachvollziehbare kommunizierende Röhren zwischen Moskau, Donetsk, Lugansk, Kiew und so. Und deshalb ist das für uns immer eine Option. Wir müssen allerdings feststellen, dass die Vereinbarungen, die am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, war es am 20. Februar, getroffen worden sind im Minsk, im Normandie-Format, man muss ehrlicherweise sagen, von beiden Seiten nicht mit dem nötigen Ernst umgesetzt worden sind. Ob es versucht wurde, vermögen wir nicht zu sagen. Jedenfalls sind die Vereinbarungen damals, vor gut einem Monat, vor jetzt 4 Wochen, nicht eingehalten worden. Und das ist natürlich eine Verantwortung, die die Konfliktparteien tragen für das, was vor Ort geschieht, aber auch für die Legitimität des Prozesses im Normandie-Format.
Ich will vielleicht zu Ihrer Frage noch Folgendes sagen. Die Bundesregierung leitet bei ihrer Politik gegenüber der Ukraine-Krise immer der Gedanke an die humanitäre Lage der betroffenen Menschen. Die humanitäre Lage der Menschen im Donbass hat sich dramatisch verschlechtert, seitdem prorussische Separatisten mit russischer Hilfe diesen Teil der Ukraine destabilisiert und in einen Konflikt gebracht haben. Und uns leitet auch der Gedanke, wie kann man dazu beitragen, dass das Leben dieser Menschen wieder besser wird.
Herr Leifert.
Herr Schäfer, die Auflistung des externen Managements, wie Sie es genannt haben, Personaldokumente, Rubel etc., sind das Entwicklungen, die nach dem Besuch von Gabriel in Moskau eingetreten sind? Oder war das da schon der Fall und er hat diese Sorge, die Sie uns jetzt heute mitgeteilt haben, auch schon in Moskau zum Ausdruck gebracht?
Also ich vermute, jedenfalls gibt es eine zeitliche Koinzidenz zwischen dem Beginn der Blockaden durch Nationalisten in der Ukraine von Waren aus dem Donbass in die Ukraine. Nein, im Wesentlichen handelt es ja sicher um Güterzüge, die eine bestimmte Form von Steinkohle für die ukrainische Stromversorgung geliefert haben. Eine zeitliche Koinzidenz zwischen der Blockade dieser Transporte auf dem Territorium der Ukraine, der nicht von den Separatisten beherrscht wird, und der Reaktion der Separatisten durch die de facto Enteignung von zahlreichen Betrieben, die in der Ukraine operierten und nach ukrainischem Gesellschaftsrecht funktioniert haben. Und das ist alles deutlich vor dem Besuch von Herrn Gabriel passiert. Ich denke, wir haben auf der Website auch das Werberteam, also den Wortlaut der Äußerung von Herrn Gabriel auf der Pressekonferenz. Er hat auf der Pressekonferenz in no unspoken terms all die beiden, nicht alle, nur diejenigen Beispiele von denen, die ich vorhin selber erwähnt habe, genannt und Russland aufgefordert, hier seinen Einfluss geltend zu machen, die zu dem Zeitpunkt bereits bekannt gewesen sind. Und das hat er natürlich auch in den Gesprächen getan.
Ich habe eine kurze Nachfrage. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Sie haben ja sehr ausdrücklich, proaktiv die große Sorge ausgedrückt der Bundesregierung. Was ist seit dem Besuch von Moskau bis jetzt heute passiert, dass Sie sagen, das verlangte noch mal jetzt Ihre heutige Klarstellung?
Naja, das, was ich heute zusätzlich gesagt habe, ist auch die Reaktion darauf, dass jetzt die ukrainische Regierung ein, wenn wir das richtig verstehen, ein völliges Importverbot, Import ist der falsche Wort, weil es ja alles Teil der ukrainischen Staatlichkeit ist, ein völliges Handelsverbot für Waren und Dienstleistungen verhängt hat, für Waren und Dienstleistungen aus den von Separatisten beherrschten Gebieten in den Rest der Ukraine. Und auch das, ich will das nochmal ausdrücklich sagen, sagen wir, vertieft doch nur die Kluft zwischen diesen beiden Gebieten der Ukraine und verstärkt damit auch Abspaltungstendenzen.
Die letzte Frage zu dem Komplex hat jetzt erst Herr Jung.
Herr Schäfer, wozu fordern Sie Kiew auf? Ganz konkret.
Ich wiederhole das, was ich vorhin gesagt habe. Wir fordern alle Seiten auf und insbesondere die Konfliktparteien und auch die Hauptstädte Moskau und Kiew, alles zu tun, um auf den Weg zur Umsetzung der Minsker Vereinbarung zurückzukehren. Das ist genauso, wie Herr Seibert das gesagt hatte, die einzige Richtschnur, die wir haben, weil es das einzige Dokument ist, der einzige Weg ist, auf den sich beide Seiten haben einigen können vor etwas mehr als 2 Jahren. Und das ist der Weg, von dem wir glauben, dass er der einzig gangbare ist zurzeit. Wenn es andere gibt, wo auch immer, in London, in Warschau, in Washington, die gute Ideen haben, wie man den Prozess auf andere Art und Weise befördern kann, so freuen wir uns auf deren Vorschläge. Wir glauben einfach, dass es darauf ankommt, dass die Konfliktparteien den politischen Willen aufbringen. Und dazu gehören auch schmerzhafte Entscheidungen auf allen Seiten bei der Umsetzung von Minsk. Wir haben an dieser Stelle schon sehr häufig darüber gesprochen, worin die besonderen politischen Schmerzen für die beteiligten Seiten bestehen können.
Vielen Dank zu dem Komplex. Dann hat Herr Blank eine Frage zu einem neuen Thema.
Ja, eine Frage an das Arbeitsministerium und an das Finanzministerium. Nachdem im Kabinett heute ja ganz offensichtlich die Kindergeldkürzung für EU-Ausländer kein Thema war, ist das Thema jetzt für diese Legislaturperiode vom Tisch oder wird das nochmal aufgerufen?
Ich kann ja mal anfangen. Nein, also wir führen weiter Gespräche. Es gibt noch diese Woche noch eine Ressortbesprechung auf Ebene der Abteilungsleiter. Und wir als Finanzministerium gehen davon aus, dass wir die anderen Ressorts, die bisher noch einen Vorbehalt eingelegt haben, überzeugen können, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Wenn Sie mögen, kann ich ja nochmal erläutern, worum es geht. Aber ich glaube, angesichts der Zeit lassen wir das lieber.
Ja, wie gesagt, die Gespräche dauern an. Und deshalb werde ich, kann ich auch hier nichts weiteres dazu beitragen.
Danke. Weitere Fragen zu dem Komplex? Dann hat Herr Rinke eine Frage.
Ich habe eine Frage an das Umweltministerium zum Thema Glyphosat. Die Europäische Chemikalienbehörde hat ja heute ist zu dem Urteil gekommen, dass Glyphosat nicht krebserregend sei. Und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob das Umweltministerium Vorbehalte über die Nutzung und Zulassung von Glyphosat beseitigt sieht.
Ja, können Sie den letzten Teil der Frage nochmal wiederholen? Das ist ein bisschen im Husten des Kollegen untergegangen.
Ich wollte fragen, ob das Umweltministerium die Einwände gegen die Zulassung von Glyphosat jetzt beiseite legt, nachdem die Chemikalienbehörde auf europäischer Ebene zu dem Schluss gekommen ist, dass Glyphosat nicht krebserregend ist.
Das BMUB hat ja letztlich immer gesagt, dass die Frage, ob Glyphosat krebserregend ist, angesichts der widersprüchlichen Gutachten durch die ECHA geklärt werden muss. Das ist jetzt geschehen, jetzt mal erstmal vorneweg. Das EFSA-Gutachten hatte das ja unter einer anderen Prämisse auch schon bestätigt. Insgesamt brauchen wir aber einen deutlich geringeren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Da muss letztlich die Agrarpolitik noch ein bisschen liefern. Das BMEL ist ja auch federführend in der Glyphosat-Frage. Wir sind für das Thema Artenschutz, Artenvielfalt zuständig. Wir brauchen daher einen nationalen Aktionsplan zur Reduktion des Pestizideinsatzes. Ich weiß nicht, wie weit da das BMEL ist. Vielleicht kann die Kollegin da was zu sagen. Der Kollege, die vom BMUB immer in den Vordergrund gestellten negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt sind einfach auch klar bestätigt worden. Wir hatten schon angekündigt, die Linie auch vom Umweltbundesamt da zu unterstützen, keinem Pestizid mehr zuzustimmen, wenn bei der Anwendung nicht weitreichende Ausgleichsmaßnahmen, etwa durch Schaffung von ökologischen Ackerflächen ohne Pestizideinsatz, rechtlich vorgeschrieben werden.
Vielleicht eine Ergänzung?
Ja, der Bundeslandwirtschaftsminister hat sich vor wenigen Minuten dazu geäußert. Ich kann Ihnen das jetzt gerne auch noch mal kurz wiedergeben, das Statement von Herrn Schmidt. Auch die zusätzliche wissenschaftliche Überprüfung der ECHA bestätigt, auf Basis aller vorliegenden Erkenntnisse kommen die Wissenschaftler überein, dass bei sachgerechter Anwendung des Wirkstoffs Glyphosat keine Zweifel an der gesundheitlichen Unbedenklichkeit bestehen. Ich erwarte mir nach diesem zusätzlichen Ergebnis eine Rückkehr zur Sachlichkeit im Umgang mit dem Thema. Grundlage der Entscheidung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist und bleibt für mich die wissenschaftliche Bewertung.
Herr Jung dazu.
Frau Wettern, die Europäische Chemikalienagentur hat ja keine eigenen Tests durchgeführt, sondern nur ein paar Studien miteinander verglichen. Mhm. Wünschen Sie sich, dass diese Agentur eigene Tests durchführt und zu einem eigenen Ergebnis kommt? Und Frau Wendt, gleiche Frage, oder sind Sie damit zufrieden, weil das ja Ihr Lieblingsergebnis jetzt ist?
Nein, ich denke, wir belassen es sozusagen erst einmal dabei. Es ist gut, dass wir jetzt in der Europäischen Union nach dem Vorsorgeprinzip handeln können. Wir haben jetzt geklärt, dass der Stoff nicht krebserregend ist. Dazu gab es, glaube ich, mittlerweile zwei Gutachten, eins von EFSA, eins von ECHA. ECHA hat es jetzt nochmal bestimmt, das müsste ich aber nochmal genau nachgucken. Und das ist jetzt erstmal eine wichtige Information für alle, die mit dem Stoff zu tun haben. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, höchstens aus unserer Sicht nur noch Anwendungsbestimmungen, die der Artenvielfalt auf den Äckern Rechnung tragen.
Aber ich meine, ist das normal, dass so eine Chemikalienagentur keine eigenen Tests durchführt?
Das kann ich Ihnen so nicht beantworten, müsste ich, wenn, nachreichen.
Moment.
Also ich verstehe die Frage nicht ganz. Wir haben wissenschaftliche Ergebnisse, die jetzt vorliegen. Da geht es nicht um Lieblingsergebnisse oder Ähnliches, sondern es gibt einfach von allen möglichen Institutionen inzwischen Studienergebnisse, die zu dem Ergebnis kommen, dass es nicht krebserregend ist.
Naja, also ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich ist, einfach nur Studien miteinander zu vergleichen. Das können Sie in Ihrem Ministerium machen, genauso wie diese Chemikalieagentur. Aber eine Chemikalieagentur kann auch eigene Tests durchführen, um ihr Ergebnis, was Sie jetzt durch den Vergleich der Studien ermittelt haben, zu kontrollieren.
Es wurden über 1000 Studien und Beiträge für dieses Ergebnis ausgewertet. Ich meine, das ist jetzt schon mal eine Hausnummer, mit der wir dann ganz gut arbeiten können.
Vielen Dank. Dann hat die letzte Frage heute Herr Leifert.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
An das Verkehrsministerium. Herr Suster, können Sie uns kurz was zu dem parlamentarischen Fahrplan in der Sachen Pkw-Maut sagen? Wann wird es ein Gesetz geben? Es gab Veröffentlichungen zum Thema Inkrafttreten und Ausschreibungen. Wann haben Sie denn ein Gesetz?
Herr Leifert, wir befinden uns jetzt im parlamentarischen Verfahren. Das ist Ihnen bekannt. Ich kann zum Verlauf des parlamentarischen Verfahrens von hier aus keine Stellung nehmen. Wir haben ein Interesse daran, dieses Verfahren möglichst schnell abzuschließen. Und nach dem Abschluss erfolgt die technische Umsetzung und dann auch die Einführung der Infrastrukturabgabe in der nächsten Wahlperiode, so wie der Minister das auch mehrfach bekannt gegeben hat.
Werden Sie denn vor der Sommerpause damit durch sein?
Ich verweise auf das, was ich gerade gesagt habe. Ich kann Ihnen jetzt zum Verlauf des parlamentarischen Verfahrens hier keine Auskunft geben.
Vielen Dank. Und dann haben wir jetzt als letzten Punkt noch mal ein kurzer Hinweis zum Offizialdelikt, Paragraph 90.
Vielen Dank. Der Kollege, der gefragt hat, ist zwar mittlerweile nicht da, aber eine kurze Internetrecherche auf Gesetze im Internet hat ergeben, dass der Paragraph 90 StGB ein Offizialdelikt ist. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss das von Amts wegen verfolgen. Das ist kein Antrag.
Da ist der Frager schon weg, so ein Pech.
Wäre für alle interessant. Vielen Dank. Damit schließe ich die Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch und wünsche einen schönen Tag.
Danke. I'm thinking.